Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zweite Luft Podcast. Heute freue ich mich sehr über den Besuch des Triathlon-Event- und Medienmachers Niklas Bock oder viel noch besser bekannt als Bocki. Ja, normalerweise, da ist der gute Bocki zuständig für die Fragen im Podcast. Er hat vor kurzem erst seine Podcast-Karriere für beendet erklärt, aber trotzdem wollte ich den guten Bocki einfach mal hier im Podcast treffen und ihm meine Fragen stellen. Ich persönlich finde es ja sehr beeindruckend, was der gute Bocki in den letzten Jahren alles so an den Start gebracht hat. Egal ob Podcast mit wirklich sehr, sehr tiefgehenden Gesprächen, ein eigenes Printmagazin oder natürlich auch seine Abendveranstaltungen, die Trivue. Freut euch jetzt auf die große Reise einmal durch das Schaffen des guten Bocki hier in der neuen Folge der zweiten Luft. Und vielleicht, bevor ihr es selber merkt, ich muss zugeben, ich war ein klitzekleines bisschen aufgeregt, denn Bocki ist schon ein bisschen Vorbild für mich. Aber jetzt genug der warmen Worte vorweg, los geht's mit der neuen Folge der zweiten Luft und dem guten Niklas Bock, besser bekannt als Bocki. Eine neue Woche, eine neue Folge und ich freue mich heute sehr über den Besuch des Triathlon-Medienmachers Niklas Bock. Herzlich willkommen, Bocki, hier in Hamburg. Ich sag mal Moin oder vielleicht für den süddeutsch Zugereisten lieber Servus.
Ich sage lieber Moin.
Bocki, was ganz Aktuelles. Wie war deine Fahrt nach Hamburg?
Ganz entspannt. Ich bin mit der Bahn gekommen, alles pünktlich. Ich kann auch zuletzt nur noch sehr, sehr wenig über die Deutsche Bahn meckern. Das funktioniert alles wunderbar. Und ich bin froh, dass ich hier bin und nicht im Karnevalsgetümmel stecke.
Ich habe aber auf deinem Instagram-Profil so 2-3 Nuancen gesehen, die so eine Reise, glaube ich, dann ein bisschen würziger gemacht haben.
Welche?
Naja, du hast geschrieben von einem Mann, der sich übergeben hat.
Ach so, das. Das war unangenehm, stimmt.
Ja, das Bordbistro war. Schönes Bordbistro gekotzt hat.
Das Bordbistro war geschlossen und deswegen hat auch der ganze Zug nach Kotze gestunken. Das war leider schade.
Geil. Ja, super.
Aber ich meine, da kannst du dich jetzt nicht über die Bahn beschweren. Da müssen wir uns jetzt über Fahrgäste beschweren. Fahrgästen.
Lieber Bocki, du bist ja gebürtiger Düsseldorfer, wohnst jetzt aber im Allgäu. Viele Rheinländer, sage ich jetzt mal, die identifizieren sich ja sehr, sehr stark. Und ich kann das sagen als Düsseldorfer, ich habe nicht so eine hohe Identifikation mit meiner Heimat. Aber wo fühlst du dich aktuell, kannst du sagen, zu Hause? Allgäu oder doch eher im Rheinland?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen, wo ich mich zu Hause fühle. Ich meine, Familie ist ja im Allgäu und das macht es dann wahrscheinlich irgendwie aus. Ich bin jetzt nicht der super Allgäu-Fan. Es ist halt super schön, ne? Sehr idyllisch und genauso das, was man sich vorstellt. Berge und im Winter viel Schnee zum draußen Sport machen und im Sommer hast du die Seen, kannst viel Rennrad fahren, Gravel fahren. Hast super viele Möglichkeiten, was zu unternehmen, aber auf der anderen Seite fehlt mir da auch viel. Also was jetzt so gerade Inspiration angeht oder das Gefühl, dass du was vom Leben mitbekommst und keine Ahnung, du siehst Trends kommen und gehen, du hast unterschiedliche Menschen, die sich da bewegen und sei es nur, dass du mit der Bahn von A nach B fährst und du siehst die ganze Zeit irgendwelche Werbeanzeigen, die dich vielleicht ansprechen oder auch nicht, aber aus denen du irgendwas lesen kannst und ein ganz anderes kulturelles Angebot und so. Und von daher, wo ich mich am meisten zu Hause fühle, kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Aber dadurch, dass meine Familie im Allgäu ist, am ehesten da.
Ist das vielleicht dann auch die Frage, oder beantwortest du damit vielleicht auch die Frage, was für dich zu Hause ausmacht?
Eigentlich ja. Ja, also es macht dann letztendlich aus, wo dein Kern an Menschen ist, mit denen du deine Zeit am liebsten verbringst. Und deswegen macht es das wahrscheinlich aus, ja.
Und wenn wir jetzt mal auf Düsseldorf und das Rheinland zurückkommen, gibt's Klischees über Düsseldorf oder Rheinländer, mit denen du dich doch dann identifizieren kannst, so als Exillebender?
Also ich mag die Rheinländer so aus der Beobachterperspektive total gerne. So dieses, ich sag mal, weltoffene und unkomplizierte im Umgang mit anderen und auch ganz, ganz offen auf andere Menschen zugehen und irgendwie keine Barrieren zu haben und keine Unterschiede zu machen, woher jemand kommt, sondern so dieses Ding, eigentlich sind alle gleich. Das so sehe ich die Rheinländer oder so, das macht das für mich irgendwie aus. Und das mag ich sehr, sehr gerne, damit kann ich mich identifizieren. Ob ich selber auch so bin, also ich bin jetzt selber nicht so der Typ, der super schnell und offen mit anderen kommuniziert oder auf andere zugehen kann oder sowas. Aber so aus der Beobachterperspektive liebe ich die Rheinländer und kann mich mit dem, wie sie sind, sehr identifizieren auf jeden Fall.
Das heißt, du bist heute am Rosenmontag Bist du nicht nervös?
Nein. Ich bin froh, dass ich das verpasse. Das den Karneval tatsächlich, ja. Da kann ich auch nicht viel. Damit kann ich mich nicht identifizieren, damit kann ich nicht viel anfangen.
Ja, da geht es uns tatsächlich ziemlich ähnlich. Sag mal, kommen wir doch mal so auf den Kern deiner Arbeit so ein bisschen zu sprechen. Was ist denn für dich so das Anziehende am Triathlon? Weil du hast ja schon jetzt das eine Mal so ein bisschen versucht, vom Triathlon loszukommen, sage ich jetzt mal, oder so habe ich es wahrgenommen als Zuhörer. Aber was zieht dich denn immer wieder so an den Triathlon zurück?
Also vielleicht auch so ein bisschen der Bogen zu der Frage davor, was ist so vielleicht zu Hause für mich? Und am Ende ist es schon die Triathlon-Welt. Also vielleicht macht das zu Hause auch das aus, dass du das Gefühl hast, du kennst dich irgendwie in allen Ecken, die es gibt, wirklich aus. So, du weißt, wohin du gehen musst, wenn du was brauchst sozusagen. Und das ist der Triathlon so für mich. Und deswegen fällt es mir vielleicht auch schwer, irgendwie davon wegzukommen. Und ich hatte ja vermutet, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, auch mal in andere Sportarten reinzugucken und die Menschen aus anderen Sportarten zu treffen und so. Das hat natürlich auch was, aber es löst bei mir irgendwie nicht den Reiz aus oder die Faszination, die der Triathlon irgendwie in mir vor 20 Jahren schon geweckt hat. Und ja, was das ist im Triathlon, ich finde, der Sport hat halt eine krasse Faszination. Und was ich auch mag, ist, du hast natürlich die Menschen, die den Sport selber machen, die das erlebt haben, aber ich finde viel interessanter, dass es so ein Sport ist, der bei gefühlt mehr Leuten eine Faszination auslöst, als Menschen, die ihn machen. So. Und das finde ich ist dann irgendwie, hat so ein bisschen was Extravagantes, der Sport, und sowas, was Unnahbares auch dann, wenn du es jetzt mal so gesamt auf die Gesellschaft legst. Und das finde ich auch irgendwie schön, da Teil davon zu sein. So.
Und wie wurde aus dem Nachwuchstriathleten in Düsseldorf der, ich sage jetzt mal ganz salopp, der Medienmogul, Triathlon-Medienmogul wirklich?
Ganz schreckliche Bezeichnung.
Ja, das war einfach nicht ganz ernst gemeint.
Langer Weg und viele unterschiedliche Stationen dabei gewesen. Also es ging los, dass ich halt selber irgendwann angefangen habe mit dem Sport. So, da war ich 16 und habe dann alle möglichen Sachen, die man so als Nachwuchssportler machen kann, gemacht. Also gerade es gab im NRW Nachwuchscup, hieß das. Das waren so, ich glaube, 5 Rennen pro Saison, die man machen konnte. Da hast du dann immer wieder die gleichen anderen Jugendlichen getroffen von den Vereinen. Dann lernt man sich so kennen, verabredet sich zum Training und dann wächst du da irgendwie so rein. Und dann ist es automatisch so, wenn du mit einer Sportart anfängst, dass du erstmal besser wirst, ohne besonders viel oder ambitioniert das zu machen, sondern einfach so. Und das hat dann aber dazu geführt, dass ich auch irgendwie sportlich mich so weiterentwickelt habe, dass ich da weitergekommen bin. Und dann habe ich diesen Nachwuchscup auch in der Folgesaison gewonnen, glaube ich. Und das hat dann auch irgendwie Spaß gemacht, so vorne mitmachen zu können. Und bin dann so peu à peu aus dem Nachwuchssport raus. Dann habe ich mich relativ schnell irgendwie begeistert für die Langdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz. Hab's da versucht, habe mich dann aber auch mal verletzt und musste mir dann irgendwie was einfallen lassen, womit ich meine Zeit verbringe. Bin dann in ein Praktikum gegangen hier in Hamburg beim Spomedis Verlag, also trimark.de, Triathlon Magazin. Ja. Hab dann darüber so ein bisschen das Schreiben entdeckt, das Bloggen damals, das war 2012, war Blog noch ein Ding. Ne?
Absolut.
Mittlerweile ist das ja, glaube ich, nicht mehr so irgendwie nachgefragt, aber damals war das so und bin dann da auch dabei geblieben, so über das, was ich im Sport selber mache, als Sportler zu berichten, die Leute mitzunehmen, über dieses blogartige Schreiben, also mehr so wie so Tagebucheinträge zu machen, was erlebe ich und was mache ich so. Und dann war irgendwann, das war 2018, so der Zeitpunkt einfach gekommen, dass ich mir überlegen musste, wie lange will ich den Sport noch weitermachen, weil es war auch irgendwie brotlose Kunst, also es war ein Leben von der Hand in den Mund. Ich konnte mir schon erlauben, nur den Sport zu machen, also so über Sponsoren finanziert oder ab und zu mal eine kleine Siegprämie oder Erfolgsprämie eingeheimst. Und es war aber jetzt nicht so, dass da irgendwie mehr zu holen gewesen wäre. Ne? Also ich konnte mir jetzt keine Karriere aufbauen oder so. Und ich hätte auch nicht eine Familie ernähren können oder sonst irgendwas. Und dann da war halt klar, ich muss jetzt überlegen, geht's Richtung Leistungssport weiter oder irgendwas anderes? Dann habe ich mich für irgendwas anderes entschieden. Und in der Zeit ist dann Pushing Limits entstanden. Auch nochmal so ein Triathlon-Blog aus mit einem Freund zusammen aus Düsseldorf.
Ja.
Da kam dann ein YouTube-Kanal dazu, da kam ein Podcast dazu und dann hat das so seinen Lauf genommen, dass dann irgendwie diese Medienwelt irgendwie das war, mit wo ich dann so den Triathlon im Fokus stehen hatte und drumherum angefangen habe, Geschichten zu erzählen. Ja, und das mache ich nach wie vor, seit ein paar Jahren jetzt.
Aber dann nachher, nach Pushing Limits, auch noch in Eigenregie, dann hast du ja dein eigenes Triathlon-Studio oder dein Dach, hast du es ja, glaube ich, mal genannt, aufgebaut, wo du dann selber auch am Ende bezahlte Podcasts ja veröffentlicht hast, Newsletter und auch, das wusste ich tatsächlich nicht, auch ein Printmagazin mal rausgebracht hast.
Genau, ich habe ein Heft rausgebracht, Kuko hieß das. Also Kuko ist hawaiianisch und Leidenschaft. Und das waren dann 4 Hefte. Mhm. Genau, das war so ein, hatte ich ganz lange die Idee, mal so ein eigenes Printformat zu machen, so wie ich mir das vorstelle, jetzt gar nicht, weil ich das nächste Triathlon-Magazin machen wollte oder so, sondern einfach nur sowas, was man sich vielleicht einfach gerne ins Regal stellt und ab und zu mal wieder rausholt, weil es auch keinen zeitaktuellen Bezug hat, sondern mehr oder so ein bisschen abdeckt, was der Triathlon so hergibt. Und war cool, bin ich froh, dass ich es gemacht habe und bin auch froh, dass es wieder vorbei ist. Das war nämlich auch, ich meine, Print ist jetzt auch sehr aufwendig, sehr kostenintensiv und letztendlich was für Liebhaber, muss man sagen.
Ja, so gucke so an unsere Wände, ja.
Ja gut, Presse und so tagesaktuelles ist halt dann doch nochmal was anderes. Ne?
Ja, aber es trotzdem ist immer härter, muss man sagen. Also das merken wir hier auch in Räumen der Redaktion schon erheblich. So, dass der Weg geht zu online, das ist ja auch, muss man ja auch nicht verteufeln. So, das ist aber einfach, ich bin eine Tatsache, die man akzeptieren muss.
Ja.
So, dass Menschen sich halt über digitale Medien informieren. Aber alles Weitere, finde ich, so ist total, total okay. So, also das ist halt irgendwann eine gedruckte Tageszeitung nicht mehr geben wird, ist ja ein offenes Geheimnis. So.
Ja,
das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, das ist eine Frage der, so ein bisschen der Einstellung. Lieber Bocki, eine Frage, die ich in dem Zuge aber habe, ist, wie wichtig dir denn Eigenständigkeit bei deiner Arbeit ist, denn du hast ja, also ich habe zum Beispiel deinen Triathlon im letzten Jahr hier in Ratzeburg auf dem Schirm. Ich habe deine Trevue-Veranstaltungen auf dem Schirm. Gefühlt laufen ja schon alle Fäden bei diesen Projekten, alle bei dir zusammen.
Ja, langweilig war es irgendwie in den letzten Jahren selten. Es war immer viel zu tun. Ich mochte das aber auch und vor allem, es war ja immer selbst entschieden. Also es war ja immer die Idee, den Podcast irgendwie in einem Abo-Modell zu starten, dann die Eventreihe, also die Trevue zu starten. Das war auch die Idee, mal einen eigenen Triathlon zu machen, das Printheft zu machen. Das waren alles so Sachen, wo ich mal ausprobieren wollte, wie das so ist und auch die Erfahrung zu sammeln. Also was braucht man dafür eigentlich für Kompetenzen? Was verlangt einem das ab? Und wollte das mal so kennenlernen, weil es alles für sich betrachtet ja so Sachen sind, die zu dieser Triathlon-Welt dazugehören. Also die den Triathlon auch ausmachen, dass Leute den erleben können und ihre Erfahrungen sammeln können und überhaupt eine Bühne dafür bekommen, wofür sie auch die ganze Zeit trainieren. Und du trainierst im Triathlon das ganze Jahr, du trainierst ja viel, viel mehr, als du die Chance hast, das mal dann im Wettkampf zu erleben und rauszulassen. So. Und auch die Zeit im Training muss ja gefüllt werden mit dann zum Beispiel Inhalten, die du konsumieren kannst, die du anhören kannst, anschauen kannst, durchlesen kannst und so weiter. Und irgendwie wollte ich da mal so in alles reingucken, alles ausprobieren. Und das letzte Jahr, 2024, wo das halt so geballt dann kam, also das eine Jahr war ja so die Start in die Selbstständigkeit mit dem Podcast-Modell und dem Printheft. Und dann das Jahr war ja das, wo irgendwie das Event-Thema auch noch so groß dazu kam und wo dann halt so super viel passiert ist, auch super viel gleichzeitig passiert ist. Und dann war, glaube ich, diese Gleichzeitigkeit der Dinge, die das dann nach außen so hat erscheinen lassen, als jetzt ist es so Workaholic-mäßig. Dann kam ja auch noch so ein eigenes, das kleinste Klamottenlabel der Triathlon-Welt habe ich auch noch gemacht.
Ich weiß, also die habe ich.
So das auch noch. Und darüber ja auch die ganze Zeit noch in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren und zu erzählen, was mache ich da eigentlich?
Ja.
Und natürlich dann für die Aufmerksamkeit zu sorgen, die es dann auch braucht, dass halt Leute kommen oder konsumieren oder teilnehmen oder so. Von daher, es war viel los, auf jeden Fall. Es war sicherlich auch anstrengend. Wie anstrengend es war, das merke ich eigentlich erst jetzt, wo ich alles nicht mehr mache. aber wenn du was machst, was dir unheimlich viel Freude bereitet und am Ende nicht nur dir selber, sondern auch anderen Menschen was bedeutet oder irgendwie das, was sie machen, bereichert, dann merkst du nicht, wie anstrengend das ist. Ne? Dann trägt dich das da durch. Und viel schlimmer stelle ich mir vor, dass du viel zu tun hast mit Sachen, die dir eigentlich keinen Spaß machen. So, dann wird's zäh. So, und dann merkst du auch die Belastung. Dann hast du auch keinen Bock mehr, überhaupt anzufangen.
Ja.
Aber so war es nicht. Und es war auch nicht der Grund, mit den Sachen, die ich angefangen habe, deswegen aufzuhören, weil es mir irgendwie keine Freude bereitet hat. Und das habe ich jetzt irgendwie so für mich eigentlich rausgenommen. Du musst Sachen, die dir Spaß machen, nicht so lange machen, bis sie dir keinen Spaß mehr machen. So, und am Ende, wenn du dir die Freiheit erlauben kannst, dich umzuentscheiden, weil dich was anderes mehr reizt oder du in einem anderen Bereich neugieriger wirst, dann sehe ich es eigentlich als gegeben an, dass du dich dem dann auch widmest und nicht was weitermachst, nur weil es funktioniert oder nur weil es gerade Spaß macht. Und man kann ja nicht alles machen und ich wollte halt dann jetzt in dem Schritt, wo ich gesagt habe, ich lasse das jetzt alles auslaufen oder beende all die Sachen, die ich gemacht habe, um mich halt einem Projekt zu widmen, mal schaffen, mir so viel Vorbereitungszeit einzuräumen und viel Fokus auf eine Sache, weil das war die letzten Jahre eher nicht. Es war halt die ganze Zeit immer irgendwas zu erledigen, zu veröffentlichen, zu erfüllen, zu liefern und. Und das hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass du irgendwann keine Zeit mehr hattest, dich der Sache wirklich zu widmen, so der Liebe zum Detail. So, und deswegen wollte ich das gerne jetzt mal angehen und habe gesagt, so, dass alles gut, wie es ist und alles gut, wie es war. Und jetzt mal den vollen Fokus auf das zu legen, was dann halt erst im Januar 2026 kommt, aber natürlich das ganze Jahr über jetzt eine Rolle spielen wird mit der Trivue und der Tour dann letztendlich.
Aber man muss ja sagen, du hast die Tour ja deutlich ausgeweitet. Mhm. Also ich glaube, wie viele Termine waren es dieses Jahr? 6?
Mhm.
Und jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, 17?
Genau, ja.
Zweimal allein hier in Hamburg. Dann machst du ja auch noch einen Film zur Challenge Rot und du schreibst ein Buch.
Genau. Also. Ja. Und es wird auch nochmal im Herbst, also Ende Oktober, nochmal am Podcast-Album kommen. Also
stimmt.
Das soll am Ende alles innerhalb dieser Tour-Idee erscheinen und auch alles irgendwie thematisch zusammenhängen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt gerade schon so ist, das muss fertig werden und das muss fertig werden und da wartet ein Termin, sondern es gibt irgendwie Veröffentlichungszeitpunkte, auf die jetzt hingearbeitet werden kann, die aber halt erst im Herbst sind. Okay. So, und das macht es halt dann viel entspannter und du kannst dich, wie gesagt, da viel mehr den Ideen dahinter widmen und überlegen, was willst du damit eigentlich erreichen, was soll das bewirken, was sollen die Leute, die zu so einem Abend kommen, mitnehmen, außer einfach einen guten Abend zu haben, was dann irgendwie selbstredend ist, wenn du zu einer Veranstaltung kommst. Aber was möchtest du aufmachen? So, ne? Was soll das mit den Menschen vielleicht machen? Und was möchtest du da irgendwie erzählen? Wie willst du die bewegen? Wie kannst du das schaffen? Und da irgendwie, das braucht Zeit. Ne? Also das ist dann hoffentlich so, dass es vor Ort leicht erscheint. Aber damit es leicht erscheinen kann, glaube ich, braucht es halt viel Vorbereitungszeit.
Aber kannst du das denn alles alleine wuppen oder hast du da dann doch bei dem einen oder anderen Projekt ein bisschen Unterstützung? Weil das klingt ja schon wieder nach drei großen, richtig amtlichen, dicken Brettern, die du da bohren musst.
Also ich kann keinen Film selber schneiden oder ich kann eine Kamera halten, aber ich könnte sie nicht einstellen. Ich kann den Ton bei der Kamera nicht machen und so. Es wird ein Filmemacher mit mir das machen.
Okay.
Und es ist da aber so die Idee und welche Bilder ich da gerne hätte und so, das kommt dann von mir. Mhm. Das ist dann sozusagen das, was ich beisteuere und auch die Gespräche, die dafür geführt werden, damit wir die Stimmen bekommen und so. Das ist halt alles das, was von mir kommt. Und dann der andere Part ist dann sozusagen das Handwerkliche. Das macht da natürlich jemand, der es richtig gut kann. So, das heißt, da ist auf jeden Fall Support da.
Cool.
Das Podcast-Album, das mache ich alleine, weil das kann ich alleine. So, das ist irgendwie auch von der technischen Seite her so, dass ich es abdecken kann. Und beim Buch ist es so, das werde ich mit einem Verlag machen. Ich hatte irgendwie überlegt, das in so einem Eigenverlag zu machen. Das hat mich dann aber auch irgendwie abgeschreckt, weil dann musst du dich wieder so um alles kümmern.
Ja.
Mit auch dann nachher Online-Shop und Dinger verschicken und du musst dich um den Druck kümmern. Du musst jemanden haben, der das dann halt auch irgendwie druckbar fertig macht. Und du hast dann so ganz viele kleine Baustellen, die sich aus einer Sache ergeben. Und ich möchte mich bei dem Buch einfach aufs Schreiben konzentrieren. So. Ja. Und ich möchte jetzt nicht beim Schreiben schon dran denken, oh Gott, irgendwann muss ich da die Bücher dann auch noch online stellen und verschicken und den Vertrieb machen. Und habe deswegen dann halt jetzt, werde das mit dem Verlag machen deswegen. Cool. Und da hast du halt dann auch nochmal so ein Team. Du hast dann ein Lektorat, ein Korrektorat dabei, die das begleiten und die das auch mit dir irgendwie so von der Idee, die du hast, dann nochmal weiterbringen zu einem Buch. Also ich kann mich hinsetzen und das alles aufschreiben und die überlegen dann aber, in was für eine Form bringt man das eigentlich und wie setzt man das nachher zusammen, dass es halt auch da was ist, wenn das jemand gelesen hat, damit was anzufangen weiß.
Ja.
Das heißt, da ergibt sich dann eine Zusammenarbeit und die Tour an sich, die zu organisieren, die Locations zu buchen und so, das mache ich auch selber, weil ich das auch in der Vergangenheit irgendwie gelernt habe, dass das dann natürlich sehr aufwendig aussieht, jetzt mit 17 Terminen und so weiter. Wenn man das aber gemacht hat, dann stellst du fest, der Aufwand
hält
sich in Grenzen. Und auch dadurch, dass ich jetzt den großen Vorlauf habe und irgendwie ein Jahr im Voraus angefragt habe, waren auch meistens direkt die Termine, die ich haben wollte, frei.
Cool.
Und das war jetzt dann so gesehen halt einmal, ich sag mal so 2 Wochen Aufwand, dann hast du aber alles gebucht und die Tour steht, die Termine sind eingeloggt und dann kann das losgehen.
Cool.
Und der inhaltliche Teil, der ergibt sich ja dann hoffentlich im Laufe des Jahres.
Hast du beim Buch denn einen harten Abgabetermin jetzt durch Verlag? Also
ja, also es gibt dann eine Deadline, an der dann wirklich alles fertig sein muss.
Ja.
Und dadurch, dass ich das Buch ja veröffentlichen möchte zur Tour, also im Januar dann, muss es, ich sag mal, inhaltlich fertig sein, so knapp 4 Monate vorher.
Okay.
Das heißt, wir sind dann da so Richtung auch September, dass dann alles da sein muss.
Okay, und wenn ich dann zur Tour komme, kann ich das Buch dann da vor Ort wahrscheinlich kaufen?
Ja, das ist der Plan
jetzt. Sehr gut, okay.
So soll das sein.
Vielleicht musst du noch mal kurz mit zwei, drei Sätze über die Tribü verlieren, was dein Konzept, deine Ideen dahinter steckt. Ich kann es jetzt so ein bisschen stümperhaft wiedergeben, aber ich glaube, es ist schöner, wenn du das vielleicht noch mal kurz erzählen könntest.
Also die Idee dazu hatte ich vor 4 Jahren, weil es im Triathlon halt so ist, du hast ja immer die Sommersaison und dann geht der Triathlon so ein bisschen in Winterschlaf und jeder trainiert so vor sich hin, dann fährt man irgendwann ins Trainingslager, aber es verläuft sich alles so ein bisschen und dann kommt man irgendwann im Sommer wieder zusammen, so ein bisschen, dann passiert wieder was. Und es gibt so eine Gala-Veranstaltung im Triathlon, die ist aber von der Sache her sehr schick. Da werden Awards verliehen, das ist halt was sehr Besonderes.
Auch die Selfish Night.
Die Selfish Night auf ihre Art besonders. Und ich wollte aber mehr so was Klassentreffen-mäßiges gerne noch haben. Also wo man auch viel regionaler die Leute zusammenholt in den Städten oder aus den Regionen, die halt den Sport machen, die sich vielleicht aus den Vereinen kennen, die sich dann im Sommer irgendwann wieder treffen. Aber dass sie auch im Winter nochmal die Chance haben, irgendwie zusammenzukommen, Abend Triathlon zu erleben und vor allen Dingen die Profis zu treffen in einem Rahmen, wie man sie eigentlich sonst nicht sieht. Also, dass sie auf der Bühne sitzen, die haben ganz normale Klamotten an, nicht ihr Sponsoren-T-Shirt und die geben nicht das von sich, was sie bei einer Pressekonferenz erzählen oder auf YouTube zeigen, weil sie da schon den Filter davor hatten und ja auch sich überlegen können, was zeigen sie da und was nicht, sondern dass man den Leuten, die man halt sonst nur aus eben den Wettkämpfen kennt oder aus den Medien, dass man denen halt wirklich nahe kommen kann an so einem Abend und das macht das dann irgendwie besonders und es hat so angefangen, das wäre cool, so. Und dann gab es das erste Mal, ich glaube, da waren es dann 8 Termine. Dann habe ich das ein zweites Mal gemacht, da waren es dann auch wieder 6 Termine. Habe ich es ein drittes Mal gemacht, waren es wieder 6 Termine. Und es ist so von Jahr zu Jahr ein bisschen größer geworden. Also ich glaube, beim ersten Mal waren es, ich glaube, 600, 700 Tickets, die ich verkauft habe. Auch so, dass jeder Abend dann relativ zügig ausverkauft war.
Ja.
Beim zweiten Mal waren es dann knapp 1.000, jetzt waren es 1.500 Tickets und jetzt sollen es dann 5.500, 6.000 Tickets werden, die verkauft werden. Aber der große Unterschied ist, dass ich bei den ersten 3 Ausgaben das immer sehr stiefmütterlich behandelt habe, das Format. Also ich dachte mir, das ist eine coole Idee, dann machen wir das jetzt so. Und dann hat das, weil das ganze Jahr was anderes los war und immer die Podcasts veröffentlicht werden mussten und dies und das noch, hat diese Tour und das Format eigentlich keine Rolle mehr gespielt. So, und jetzt ist es so. Und dann war es, dann kam die Tour und kurz vorher habe ich dann überlegt, was macht man da jetzt eigentlich? Also was ist das Jahr so entstanden an Fotos und an Bildmaterial, was man jetzt nochmal so zweitverwerten kann, um es nochmal so zu zeigen, dass man irgendwas hat, und hatte nie vorher schon die Idee dazu. Und jetzt ist es so, dass ich mich halt hinsetze und mir ein Jahr vorher Gedanken mache, was möchte ich da zeigen? Was soll da passieren? Und was will ich da erzählen? Und was will ich dafür produzieren? Das ist der große Unterschied. Das klingt jetzt auch so von dem Sprung von 1.500 Tickets zu 5.500, 6.000 Tickets, klingt das so groß, aber die Größe der Locations verändert sich eigentlich nicht. Also so, es bleibt weiterhin so bei 250 bis 400 Leute. Ich glaube, es sind 2 Abende mit 500 Leuten dabei. Aber der Charme ist auch genau der, dass es halt so dieses Wohnzimmerartige hat. Also dieses sehr nahbare, sehr kleine, sehr gemütliche, sehr vertraute Ambiente. Und deswegen sind es jetzt mehr Termine, dadurch mehr Tickets, aber nicht, weil die Veranstaltungslocations irgendwie größer werden oder so, weil da wird dann sonst ganz viel verloren gehen.
Alles klar, verstanden. Machen wir natürlich auch, verlinken wir alles in den Shownotes und machen auch Promo dafür gerne auf mopo.de. Lieber Bocky, sag mal eine Frage, die ich an der Stelle habe. So als Selbstständiger, da muss man sich ja auch dann doch immer ganz gut verkaufen können. Du machst ja doch durchaus gerade die Formate, wo dein Name draufsteht, wo teilweise dein Gesicht draufsteht. Daher die Frage, wie gut kannst du dich selber eigentlich verkaufen?
Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich mich verkaufen würde oder dass ich der Wert bin, so, sondern mir geht es eigentlich darum, immer die Inhalte und die Ideen in den Fokus zu stellen. Und ich spiele ja in den Formaten auch keine Rolle. Also in dem Film tauche ich gar nicht auf. Der wird gemacht mit meiner Idee und dem, was ich da transportieren möchte und was ich über den Triathlon erzählen will. Da tauche ich aber nicht vor. Da tauche ich nicht auf und spiele keine Rolle. Ich komme nicht vor. Und das Gleiche in dem Podcast ist es auch so, oder das Podcast-Album wird so sein. Natürlich bin ich der da durchführt und der Fragen stellt und so, aber ich erzähle da ja nicht meine Geschichte. Vielleicht ergibt sich meine Perspektive dann durch das, was veröffentlicht wird. Oder natürlich habe ich einen Blick, den ich dann den Leuten irgendwie aufmachen möchte, dass sie den Triathlon auch so sehen können, wie ich den sehe. Aber ich bin das nicht. Und genauso bei den Abenden, natürlich bin ich der sagt, hol dir ein Ticket und komm vorbei. Ich hoffe, dass es sich lohnt, für dich dabei zu sein. Und ich bin auch der Gastgeber an dem Abend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, komm vorbei, weil ich bin auf der Bühne. So, das ist es nicht. Sondern es geht mir immer darum, den Leuten irgendwie, dass sie einen Gefallen an den Inhalten und an den Ideen, die ich habe, rund um den Triathlon finden. So, und natürlich muss ich denen erzählen, was sind die Ideen und so. Aber ich würde dann immer sagen, ich verkaufe denen eigentlich meine Idee und meine Vorstellung vom Triathlon und nicht mich.
Das war jetzt auch ein bisschen ketzerisch gefragt, ehrlicherweise.
Und ich finde auch, also jetzt komme ich kurz davon weg.
Ja, na klar.
Ich finde die, wenn es darum geht, du machst irgendwie Content oder Inhalt oder irgendwas, dann finde ich es immer die einfachste Art, wenn es so Geschichten sind, wo du im Mittelpunkt stehst, also wo du deine eigene Geschichte nur so erzählst oder du machst irgendwas, du erlebst irgendwas und das ist das, was du den Leuten irgendwie anbietest. Das finde ich so einfach. So, das fände ich zu platt irgendwie. Und damit hätte ich dann auch Schwierigkeiten. Also wenn ich jetzt, und das ist auch sicherlich ein Grund, warum ich dann irgendwann bei Pushing Limits gesagt habe, das ist es nicht mehr für mich, weil das habe ich ja da gemacht oder das haben wir da gemacht. Das war ja die Idee davon, selbst den Sport zu erleben, davon zu erzählen, davon zu berichten und die Leute mitzunehmen auf dem, wie man das so macht.
Ja.
Und das hat auch alles seine Berechtigung und das ist alles gut und recht, aber das ist nichts mehr, mit dem ich jetzt was noch anfangen könnte. So. Und wo ich dann auch Schwierigkeiten damit hätte, das dann irgendwie zu verkaufen.
Nein, aber ich glaube, was du nicht abstreiten kannst, ist, dass viele Menschen gerne kommen, weil du es bist. Weil es nicht dein Leben, aber es liegt ja an deiner Art, es liegt ja an deiner Art der Darstellung, an deiner Art der Inhalte, die du produzierst. Ich habe zum Beispiel deine Podcasts immer sehr gerne gehört, weil ich einfach mochte, wie du Fragen gestellt hast, wie du tiefgründig bei Leuten rangegangen bist, wie ich tatsächlich aus Sportlerinterviews noch Dinge gehört habe, die ich sonst halt irgendwie bei anderen großen Sendern jetzt zum Beispiel da so niemals gehört habe, so, weil es da immer mehr um die Tiefe ging und ich da einfach wirklich das Gefühl hatte, Mensch, du hast jetzt wirklich selbst von einer ZDF-Moderatorin Dinge erfahren, die ich ehrlicherweise vorher gar nicht wusste. Also so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade anders ausdrücken soll, aber tatsächlich, das hat mich ja dann schon so auch auf dich gebracht, dass ich sage, Mensch, irgendwie deine Inhalte, die konsumiere ich dann doch irgendwie sehr, sehr gerne.
Ja, also freut mich natürlich, dass das so ist. Und ich würde aber trotzdem das immer so sagen, dann hast du es gerne konsumiert, weil du die Fragen interessant fandest.
Ja, auch so deine Art und Weise. Also weil es jetzt so deine Art und Weise war, wenn es jetzt eine andere, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendeine andere Knalltüte aus dem Internet gewesen wäre, sage ich jetzt mal, wo ich gesagt habe, Mensch, irgendwie kann ich mich jetzt nicht so mit identifizieren, dann wäre es mir, glaube ich, schwieriger gefallen, weil, glaube ich, so das Gesamtpaket einfach irgendwie nicht so großspurig, irgendwie dezent, irgendwie Understatement gewahrt und irgendwie trotzdem so, dass man dachte, so Mensch, irgendwie immer das Gefühl gehabt, da möchte ich gerne so dabei sein, das möchte ich unterstützen, ich möchte auch, dass es sowas gibt so und deswegen ja immer gerne Abonnent gewesen. So.
Cool, ja, danke.
Ja, bitte, sorry, soll es nicht um mich gehen.
Ja, nee, voll gut. Also ich glaube, dann ist so ein bisschen Sinn und Zweck damit auch erfüllt gewesen. Finde ich gut, wenn das irgendwie dazu geführt hat, so dass deine Aufmerksamkeit irgendwie gewonnen hat. Und ich will sagen, das ist auch das, worum es mir eigentlich geht. Also ich glaube, mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mit dem, was ich mache, sagen würde, oh, ich will erfolgreich sein oder ich will irgendwie der Erste sein oder der Beste sein oder so, sondern irgendwie, ich würde gern mit dem, was ich mache, einfach Aufmerksamkeit bekommen. So, oder dass die Dinge, die ich mache, eine Aufmerksamkeit erfahren. So, das ist es eigentlich.
Ja.
Und wenn das dann in dem Fall gelungen ist, dann ist das, wäre mein Ziel erreicht.
Sag mal, bei deinem Podcast, da hast du ja aktuell auf Pause gedrückt. Gibt es denn bei den ganzen Gesprächen, die du geführt hast, noch ein Gespräch, was du gerne geführt hättest, aber ja, wo du bis heute nicht dazu gekommen bist?
Jetzt im Triathlon, so?
Oder in den paar Monaten, ich sag mal, die dazwischen lagen?
Also es gibt natürlich so Sportler, wo ich mir denken würde, das wäre was Besonderes, sie zu treffen. Dirk Nowitzki oder so. Das wäre natürlich sensationell, aber das kam auch nie in Frage.
Ja.
So, von daher, jetzt im Triathlon oder so in den Bereichen, ich sag mal, wo es auch theoretisch möglich gewesen wäre, jemanden zu treffen, habe ich das eigentlich erledigt. So, und habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Gespräch fehlt mir noch und das hätte ich gerne noch gemacht. Nee. Da bin ich eigentlich bin ich zufrieden mit, wie es war.
Ja, in deinem Podcast, da hast du ja immer erwähnt, dass du ja den Menschen und nicht den Athleten besser kennenlernen möchtest. Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel gut vorstellen, dass die Verlockung ja dann doch immer da ist, dann bei ja großen TriathletInnen oder auch bei einem André Schürrle tatsächlich dann doch mal mehr über die Sportart zu sprechen.
Ich glaube, dass die menschliche Seite halt viel mehr Schnittmenge hat dass die menschliche Seite einfach mehr Schnittmenge hat mit dem, was jeder von sich selber kennt. Also wenn ich jetzt mit Patrick Lange zum Beispiel darüber gesprochen hätte, wie viele Stunden in der Woche trainierst du eigentlich und wie schnell machst du deine Dauerläufe im Durchschnitt pro Kilometer oder sowas, dann ist das bestimmt sehr beeindruckend, aber am Ende wäre meine Frage, was kann man denn jetzt damit anfangen? Weiß ich, der trainiert mehr als ich und der rennt schneller als ich im Training, ist aber auch irgendwie klar. So, ne? Ich meine, am Ende als Profiathlet hat ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Voraussetzungen. Dann, das würde erstmal mich nicht bewegen. So, das, da würde ich fragen, was soll ich jetzt damit anfangen mit der Information? Das würde faszinieren, mich staunen, aber ich würde auch gleichzeitig wissen, das ist was, da komme ich ja nie hin. Als jemand, der vielleicht eine Familie hat, der einen anspruchsvollen Job hat und so, dann bringt mich das erstmal nicht weiter. Und wenn ich aber mich mit einem Profi, den ich sehr beeindruckend finde, weil der was Krasses erreicht hat, weil der super schnell ist, super stark ist oder irgendwie außergewöhnliche Leistungen schon gezeigt hat, und dann höre ich von dem plötzlich sehr menschliche Züge, dann nimmt mich das ja mit. Dann denke ich mir, ach okay, der hat vielleicht so einen ähnlichen Struggle wie ich. Der hat ähnliche Alltagssorgen wie ich oder ähnliche Zweifel, die ihn beschäftigen. Dann denke ich mir, dann kann ich mir was von dem abgucken. Ja. Weil der hat scheinbar einen Umgang damit gefunden, um trotzdem seine Aufgaben zu meistern und erfolgreich zu sein. Und deswegen finde ich die Seite spannender, diesen Mensch irgendwie zu zeigen, der auch zumindest mal in den Sachen, die ich bisher gesehen habe oder gehört habe, immer zu kurz gekommen ist oder keine Rolle gespielt hat. Und deswegen hat mich das dann irgendwie auch herausgefordert, zu versuchen, liegt das daran, dass sie bisher noch nicht gefragt worden sind danach, oder liegt das daran, dass sie es auch nicht zeigen wollen? Weil wenn jetzt natürlich alle Athleten gesagt hätten, nee, das ist alles, was das behalte ich für mich, darüber möchte ich nicht sprechen, dann hätte das auch zu nichts geführt, das zu versuchen. Aber wenn du merkst, du stellst Fragen oder hast einen Gesprächsverlauf, wo die plötzlich gerne reden, dann reden die auch immer mehr und erzählen halt auch Sachen, die sie noch nicht erzählt haben. Und dann wird es auch wieder interessant zum Zuhören, weil du dann Dinge erfährst, die du an anderer Stelle bisher noch nicht mitbekommen hast.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du immer zu den, ich sag mal, AthletInnen hinfährst?
Ja. Also ich würde sagen, du kriegst immer ein anderes Gespräch hin, wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, als wenn jeder zu Hause in seinen Bildschirm reinspricht. So, dann blinkt auch nochmal irgendwie eine Terminerinnerung in den Bildschirm rein oder das Handy liegt daneben und man schaut und ist so irgendwie nicht ganz bei der Sache. Und wenn du dich mit jemandem triffst, dann ist es erstmal klar, du schenkst dem Gespräch deine volle Aufmerksamkeit. Und ich dachte mir auch, für den Profi ist es was Besonderes, weil er wird im Hinterkopf zumindest mal wissen, ich betreibe einen Aufwand dafür, ihn zu treffen. Und es ist halt nicht so, ja, hier ist der Link und dann ist man eine Minute vorher online oder so, sondern man hat seine Sachen gepackt, man kommt dahin und dann weiß der Profi auch, okay, ich bin jetzt nur wegen der Gesprächssituation da. Ich glaube, dass es halt auch dem Ganzen nochmal vielleicht eine andere Ernsthaftigkeit gibt und dass es auch für den Profi dann nicht einfach so ein beiläufiges Gespräch am Ende nur wird.
Ist denn für dich das Thema Podcast, also ich habe es jetzt mal auf Pause gesetzt genannt, aber ist denn nach dem Album irgendwann wieder für dich an Podcast zu denken? Dass du sagst irgendwie, oder ist das Thema für dich erstmal gedanklich komplett eigentlich weggelegt?
Also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache nie wieder einen Podcast oder so. Jetzt gerade ist es erstmal beendet. Ich würde auch nicht sagen, auf Pause gedrückt. Also ich werde jetzt nicht das, was ich gemacht habe, wieder anfangen, sondern hätte dann sicherlich auch den Anspruch, irgendwie was Neues zu machen, was anderes zu machen. Was zu machen, was ich noch nicht kenne, so, damit es auch für mich selber nicht langweilig ist. Es gibt für mich irgendwie keine schlimmere Vorstellung, als die Sachen, die man macht, ewig zu machen.
Ja.
So, und da dann lieber zu gucken, gibt's eine neue Idee, gibt's irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, wo ich vermute, da könnte irgendwie was Gutes entstehen oder man könnte irgendwas zeigen, was bisher noch nicht eine Rolle gespielt hat oder so.
Okay.
Und wenn sich dann das Format Podcast dafür anbiete, dann warum nicht? So, aber jetzt im kommenden Jahr auf jeden Fall nein.
Okay, das ist gut. Eine Frage, die ich mich auch noch gestellt habe, ist, ob tatsächlich mal Verlage bei dir angeklopft haben, weil das Thema Monetarisierung, also Geld verdienen mit digitalen Inhalten, da tun sich ja viele Verlage verdammt schwer. Und du bist ja jetzt ja, du hast ja eine Familie ernährt damit, muss man ja sagen. Du hast mit deinem Podcast jetzt in einer Nische klar, aber hast ja trotzdem geschafft, da ein funktionierendes Geschäft aufzubauen. So, klopfen da Verlage bei dir an und fragen dich, Mensch, wie läuft das? Oder ist das für dich noch so ein völlig unentdeckter Arm, dass du sagst, Mensch, irgendwie Bocky Consultant ist noch irgendwie, muss noch geboren werden?
Nee, also gefragt worden bin ich danach nie. Also es gab immer mehr so, dann so erstaunte Nachfragen, so, ja, kann das denn wirklich funktionieren? Und wie läuft das denn so? Aber das war dann auch nicht von Verlagsseite, sondern eher von, weiß ich nicht, Menschen, die man halt so kennt, die sich dafür interessiert haben und die sich das dann vielleicht auch nicht vorstellen konnten, dass es halt geht. So, aber jetzt von Verlagsseite, dass da mal jemand gesagt hat, ey, verrat uns doch mal, wie machst du das denn oder so, das eigentlich nicht.
Würdest du denn sagen, da gibt's bestimmte Parameter, die man da beachten sollte und oder keine Ahnung, die dich zum Erfolg geführt haben, oder sagst du, nee, das ist schon sehr von den Personen, auch von den handelnden Personen abhängig, dass das ein Erfolg werden kann?
Das ist eine gute Frage, habe ich mir so bis jetzt noch nicht so Gedanken gemacht, was irgendwie der Erfolgsfaktor letztendlich war. Ich würde meinen, du brauchst, wenn du ein Abo-Modell startest, wahrscheinlich eine gewisse Glaubwürdigkeit oder ein gewisses Vertrauen von den Leuten, dass sie sagen, ja, das lohnt sich dann auch da monatlich was für zu bezahlen, weil ich aus der Erfahrung weiß, das ist auch was Gutes. Das ist sicherlich ein so ein Punkt. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin auch eigentlich an diesen, ich nenne es mal, wirtschaftlichen Themen oder Geschäftsbereichen. Das interessiert mich überhaupt nicht. So, ich bin darin auch, ich würde auch immer sagen, ich bin darin gar nicht gut. Also es ist meistens so, dass ich halt überlege, was macht mir Spaß, was würde mir Freude bereiten, wo sehe ich eine Herausforderung, wo bin ich irgendwie neugierig, was zu machen, weil es auch noch nicht das gab und irgendwie jetzt nicht was nachzumachen oder so. Und wenn ich da was gefunden habe, dann überlege ich mir, wie kriege ich denn das hin, dass ich das machen kann? Also dann eben, wie kann ich mir das leisten im Sinne von der wirtschaftlichen Seite her? Und ich würde mal sagen, bei allen Sachen, die ich bis jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich nie aus wirtschaftlicher Sicht das rausgeholt, was man hätte rausholen können, wenn man das mit einem wirtschaftlichen Gedanken gemacht hätte. Weil ich den immer erst an dritter, vierter, fünfter Stelle gedacht habe und der dann letztendlich immer dazu geführt hat, dass es funktioniert hat, dass ich es machen konnte. Aber die eigentliche Befriedigung ist dann auch dadurch für mich nicht zustande gekommen, dass ich damit Geld verdienen konnte, sondern dass ich die Chance hatte, meine Idee zu verfolgen und umzusetzen und das irgendwie den Leuten nahezubringen. Und ich hatte jetzt letztes Jahr ab und zu mal so das Gespräch, ja, wie, ja, man muss doch mehr draus machen. Und wenn du das und das noch machst, dann kannst du noch mehr verdienen. Das hat mich immer mehr abgeschreckt, als anstatt dass mich das mein Interesse geweckt hätte, sondern eigentlich war es immer so, wenn ein Gespräch darauf dann rausgelaufen ist, dann war für mich immer klar, das ist überhaupt nicht das, worum es mir geht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und von daher, das hattest du ja auch angesprochen, so dieses Thema Eigenständigkeit und so, das ergibt sich, glaube ich, daraus, dass das auch, zumindest mal jetzt in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, bis jetzt auch nicht kompatibel war irgendwie mit anderen Vorstellungen so, ne? Also da, ich sag mal, immer die Idee an erste Stelle zu stellen und erst dann an die Wirtschaftlichkeit zu denken. So, von daher ist es von der Eigenständigkeit her schon wahrscheinlich auch so, dass ich nicht unbedingt geeignet bin, das
Boah,
nicht eigenständig zu machen.
es klappt ja ganz gut,
Ja,
muss man sagen.
hoffentlich.
Ja, vielleicht eine Frage erlaubst du mir noch. Wie gut bist du dabei, oder wie gut kannst du dein eigenes Handeln reflektieren? Ich habe zweimal im Podcast eine Begründung von dir gehört, warum du einen beruflichen Wechsel vornimmst. Und ich fand halt immer, das war sehr nachvollziehbar. Also ich habe danach nie gedacht, boah, kann ich nicht verstehen. So, und es war immer so, ja, krass. Wenn ich mal irgendwie den Job wechsle, dann möchte ich es genauso begründen können, sage ich jetzt mal. Ist das eine besondere Stärke von dir oder war das in dem Fall einfach schon sehr, sehr durchdacht und wohl überlegt? Oder wie würdest du das so ein bisschen erklären?
Also ich erzähle da ja dann das, wie es wirklich ist. Also ich überlege mir dann nicht, wie hört sich das vielleicht am besten an oder was versuche ich jetzt so zu vermitteln, dass die größte Glaubwürdigkeit entsteht, sondern ich versuche einfach ehrlich zu sagen, was mich bewegt hat für einen Schritt so oder für eine Veränderung. Und vielleicht ist es dann das, also das ist dann auch dadurch, weil es eben nicht überlegt ist, was erzähle ich jetzt und kann ich das sagen, kann ich das nicht sagen, weil ich mir da keine Gedanken dazu mache. Hoffentlich kommt das bei den Leuten gut an, hoffentlich haben die Verständnis, sondern am Ende muss das jeder für sich selber entscheiden, ob er das mitgeht, ob er das nachvollziehen kann, ob er damit was anfangen kann oder nicht. Ich mache die Veränderungen ja nicht oder die Schritte, um den Leuten zu gefallen, sondern versuche irgendwie auf mich zu hören und rauszufinden, was möchte ich gerne machen. Und dazu gehört ja auch, mal was auszuprobieren, wo man sich also meistens kannst du dir ja vorher nicht sicher sein, sondern du vertraust deinem Bauchgefühl und hast die Hoffnung, dass das ist, was dir jetzt erstmal für eine gewisse nächste Zeit irgendwie was zurückgibt. So. Und dann gehört es auch dazu, dass man sich da mal vertut. So. Und das, was ich mir dann wieder schwierig vorstelle, ist dann nur dabei zu bleiben, weil man vielleicht das Gefühl hat, man ist noch irgendwem was schuldig oder man müsste irgendwem gerecht werden oder so, sondern am Ende, das verstehe ich auch immer nicht, wenn man dann sagt, ja, ich mache das für die Leute. Also das fände ich so ein bisschen falsch. So
Wer sagt sowas? Ich wahrscheinlich so, weiß nicht, Bab oder sowas, so irgendwie so
ich über so mein
Altherrenmusik. Ich mach das für die
Ich
Leute.
mache das für die Leute. So, klar, das sollen am Ende natürlich Menschen konsumieren und damit was anfangen können. Aber Das könnte ich gar nicht, mich jetzt hinzusetzen und zu überlegen, ja, das ist die Zielgruppe und die Zielgruppe würde das und das erwarten und für die mache ich das jetzt. Also für die stelle ich jetzt folgende Frage oder so, sondern davor steht ja erstmal dein eigenes Interesse. Also eigentlich machst du das, wenn du in einem kreativen Bereich arbeitest, in erster Linie immer erstmal für dich. So, und dann hoffst du darauf, dass das, was dich interessiert, auch noch andere Leute anspricht, dass die damit was anfangen können. Und du möchtest mit deiner Idee Aufmerksamkeit erregen, ne? Dass Leute anfangen, darüber zu sprechen, sich damit zu beschäftigen. Ob sie es gut oder schlecht finden, ist eigentlich egal. Also es geht fast gar nicht darum, die Bewertung, ob die das gut oder schlecht finden, sondern mehr darum, hat man es geschafft, dass die Leute sich damit auseinandergesetzt haben. So, und deswegen, jetzt bin ich von der einen Frage zur nächsten gekommen, ohne dass du sie gestellt hast, aber so erklärt sich das dann vielleicht ein bisschen und beantwortet dann vielleicht auch die Frage
gut. Ja, vielen Dank. Ich kann nur sagen, viel Erfolg für die anstehende Tour.
Dankeschön, ja, ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, aber 30.03., also ich ziehe auf jeden Fall 2 Tickets für die Tribü und bin dann da sehr, sehr gerne mit dabei.
Ich habe super viel gelernt, lieber Borki, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mal dich so aus komplett erster Hand sprechen zu können. Und ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch dir viel Erfolg für deine Tribüabende zu wünschen. Danke dir.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.